Ja, kann man einfach so vertrauen? Kann man einfach so vertrauen? Grenzenlos vertrauen? Oder ist nicht Kontrolle besser? Dieses Anspiel, das sprach so ein bisschen was von Vertrauen oder besser von Naivität oder Dummheit, bei den beiden Jungs vor allen Dingen, und von Zweifeln. Und das ist eigentlich das Thema unseres Gottesdienstes hier. Die beiden Jungs, die sind völlig begeistert von ihrem tollen Abenteuerurlaub und die merken gar nicht, was abgeht hier. Sie merken nicht, in welcher Lage die sind. Sie merken nicht, dass sie eigentlich Rettung not haben. Da werden die Wahrheiten uminterpretiert, aus Galgen werden traditionelle Bräuche. Tolle Idee, aber mit der Realität hat das doch überhaupt nichts zu tun. Und es richtet sich alles frei nach dem Motto, Augen zu und durch, wird schon irgendwie gut gehen. Was im Anspiel vielleicht jetzt so lustig dargestellt wird, das ist im Leben ja nicht so, oder? Oder doch? Gehen wir in unserem Leben nicht auch manchmal Verbindungen ein, die wir danach bereuen? Wem vertrauen wir? Kann man Gott wirklich vertrauen? Das ist das Thema. Und wir haben zwei Antworten gehört. Haben wir überhaupt eine andere Alternative? Ihr vom biblischen Unterricht, ihr habt euch intensiv Gedanken gemacht über dieses Thema. Ihr habt euch dieses Thema ausgewählt für diesen Gottesdienst. Die kann man auch auf dem Flyer, den ihr alle am Eingang bekommen habt, nochmal nachlesen. Kann man Gott grenzenlos vertrauen? Und wir haben in den letzten 2 Jahren gemeinsam immer wieder darüber gesprochen, dass Gott sich bemüht um die Menschen. Dass Gott in Vorleistung geht zu den Menschen und sagt, ich biete euch was, vertraut mir. Und ihr habt euch über Zweifel Gedanken gemacht, denn die gibt es auch. Und das lief in der Vorbereitung auf die Frage hinaus. Kann ich Gott ganz vertrauen? Und was ist mit meinen Zweifeln? Wie kann ich denn bitte mit denen umgehen? Ich habe zu diesem Thema einen Bibeltext herausgesucht, und zwar aus Johannes 4, die Verse 46 bis 53. Johannes 4, die Verse 46 bis 53. Wer eine Bibel hat, kann da gerne mitlesen. Ansonsten haben wir den Text auch hier vorne. Dort schreibt Johannes, in Galiläa kam Jesus auch wieder nach Kana, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Damals lebte in Kapernaum ein königlicher Beamter, dessen Sohn krank war. Als er hörte, dass Jesus von Judäa nach Galiläa gekommen war, ging er hin zu ihm und bat ihn, komm doch nach Kapernaum und mach meinen Sohn gesund, er liegt im Sterben. Jesus sagt zu ihm, ihr alle glaubt mir nur, wenn ihr aufsehenerregende Wunder seht. Der Beamte bat ihn, Herr, komm doch mit mir, bevor mein Kind stirbt. Geh ruhig heim, sagte Jesus zu ihm, dein Sohn lebt. Er glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte und ging. Schon unterwegs kamen ihm seine Diener entgegen und berichteten, dein Sohn lebt. Er fragte sie, seit wann es ihm besser gehe. Und sie antworteten, gestern Mittag um 1 Uhr hat das Fieber aufgehört. Da erkannte der Vater, dass es genau zu der Stunde geschehen war, als Jesus zu ihm sagte, dein Sohn lebt. Er kam zum Glauben an Jesus, er und seine ganze Hausgemeinde. Ich habe diesen Text mal eingeteilt in 2 Teile. Der erste Teil, da geht es vor allen Dingen darum, was dieser Mann von Jesus will und wie er denn überhaupt zu ihm kommt. Und ich habe den ersten Teil mal überschrieben mit dem Motto, Jesus ein Notnagel, der echten Glauben will. Jesus ein Notnagel, der echten Glauben will. Jesus, der ist weit rumgekommen, war ganz am Anfang seines Wirkens, war er schon unterwegs, war in Kana und hatte dort sein erstes Wunder getan. Und das war den Leuten damals noch richtig gut vor Augen, dieses Weinwunder aus vielen 100 Liter Wasser machte er Wein, damit eine Party am Laufen gehalten wird. Sowas bleibt den Leuten gerne in Erinnerung. Ja, und da war er schon in der Aufmerksamkeit der Leute. Die haben ihn beobachtet, egal wo er war, auch als er in Jerusalem war. Und zur gleichen Zeit pilgerten viele aus Galiläa genau dann nach Jerusalem und sie interessierten sich dafür, was dieser Jesus tut. Und sie sahen Dinge, die sie vorher noch nie gehört haben. Sie hörten ihn Dinge reden, die haben sie vorher noch nicht gehört. Und sie waren fasziniert von diesem Mann. Und so braucht man sich nicht zu wundern, dass Jesus, als er jetzt wieder nach Kana kommt, dass da ein Mann zu ihm kommt und ihn bittet, heile meinen Sohn. Aber doch ist es ein bisschen erstaunlich. Dieser Mann, das ist nicht irgendein Mann, das wird uns hier vorgestellt als Mann, der königlicher Beamter ist. Das ist ein Mann, der sitzt an der Quelle der Macht, der sitzt an der Quelle des Netzwerkes. Der braucht kein Facebook, um irgendwie Verbindung zu haben. Der hat sie alle vor Ort. Der kann sich überall bedienen. Zu allen möglichen Ärzten und Quacksalbern kann er gehen, weil er kennt sie. Er ist königlicher Angestellter. Da gibt es nur das Beste vom Besten. Aber genau dieser Mann kommt zu Jesus. Warum? Sein Sohn schwebt in Lebensgefahr. Ein starkes Fieber hat ihn mitgenommen. Und es gibt keinen, der ihm helfen kann. Kein Arzt, kein Quacksalber kann irgendetwas mehr tun. Und seine letzte Ausweg, seine letzte Hoffnung, die er irgendwie noch hat, die ist Jesus. Dieser Mann, von dem man irgendwie unglaubliche Dinge hört. Der soll Tote lebendig machen, der soll Kranke heilen. Und das ist jetzt sein allerletzter verzweifelter Versuch, irgendwie seinen Sohn zu retten, ihn irgendwie am Leben zu halten. Und Jesus hört sich die Bitte an von diesem Mann. Und was macht er? Er gibt ihm eine total harsche Antwort. Das klingt nicht gerade nach demjenigen Jesus, der alle gerne lieb hat. Jesus sagt, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder tut, dann glaubt ihr anscheinend nicht. Wenn ihr die nicht seht, dann ist wohl der Ofen aus, oder? Jesus geht gar nicht erst auf diese Bitte ein. Der lässt irgendwie scheinbar seinen Frust völlig freien Lauf. Aber trotz dieses harten Satzes, der da kommt, bleibt der Mann da stehen. Der hat nämlich ein Anliegen, der weiß, worum es geht. Es geht um Leben, um Tod. Und genau da entscheidet sich, wen ich vertrauen kann. Der steht da, der verteidigt sich nicht, er fängt nicht an zu diskutieren, nee, Jesus, bei mir ist alles ganz anders, glaub mir doch. Nein, der verteidigt sich nicht, er steht einfach nur da und bittet Jesus ein zweites Mal. Und Jesus? Jesus hilft. Jesus ist der Notnagel. Ist das richtig? Ja. Jesus, dem macht es nichts aus, der Letzte zu sein, der gefragt wird. Jesus macht es nichts aus, dass er der Notnagel ist für diesen Mann. Denn er will gerne helfen. Er will gerne da sein. Jesus ist es nicht peinlich. Er möchte die in Not geratenen Menschen, die möchte er doch erreichen, weil sie die genau das merken, was wir vorhin hier als Antwort bekommen haben. Dass es das Einzige ist, was noch hilft, wenn nichts mehr hilft. Vor ein paar Wochen hat die Bild-Zeitung getitelt, nach diesem großen Unglück in Japan, jetzt hilft nur noch Beten. Interessant. Wo die menschlichen Möglichkeiten aufhören, da fängt Gottes Möglichkeit an. Und Gott will helfen. Das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch, dass immer wieder hervorkommt, Gott kennt die Schwierigkeiten in unserem Leben. Gott weiß, dass wir ihm untreu werden. Aber er sagt, ich bin da, ich will dir helfen. Wir haben in der Einheit Gebet darüber gesprochen, wir gemeinsam. Haben auch da die Bibelstelle gehabt aus Psalm 50, Vers 15. Dort sagt Gott zu den Menschen, bist du in Not, dann ruf mich um Hilfe. Dann werde ich dir helfen und du wirst mich preisen. Du wirst mich ehren, weil ich dir helfen werde. Ich bin für dich da. Ich stehe für dich ein, wenn du mich rufst. Gott sehnt sich nach einem intensiven Kontakt mit uns. Er weiß ganz genau, dass wir eben nicht alles im Griff haben, dass unsere Möglichkeiten häufig am Ende sind. Und dafür brauchen wir kein AKW, das kaputt geht, um das zu wissen. Wenn ihr, die ihr jetzt Abschluss macht, das nächste Mal in Schwierigkeiten kommt, dann denkt immer wieder dran, Gott hilft gerne. Gott ist der Notnagel und er ist es gerne. Nun will ich allerdings noch diesen harten Satz erklären, den Jesus da sagt. Und der führt zu einem Ja, aber. Ja, Jesus ist gerne der Notnagel. Aber ihm geht es nicht darum, irgendwelche Wunder zu tun. Er will nicht irgendwelche Wundergläubigen, Menschen, die nur danach auf irgendetwas Erstaunliches, Großartiges schauen, die nur so etwas erleben wollen. Wenn das nicht passiert, ja, dann sind wir weg. Nein, das will Jesus nicht. Jesus möchte mehr, denn ein Wunderglaube ist kein echter Glaube. Das meint er, wenn er sagt, ihr glaubt mir alle nur, wenn ihr aufsehenerregende Wunder tut. Damit meint er nicht zuerst diesen Mann, damit meint er eigentlich zuallererst alle der Einwohner in Kana, die ihn beobachten. Wunder sind für Jesus etwas ganz Besonderes. Sie sind Hinweisschilder. Sie sollen Menschen auf Gott aufmerksam machen. Auf die Hilfe, die er zu geben hat. Auf das Leben, das er zu bieten hat. Sie zeigen etwas von der Größe und von der Macht Gottes, von seinen Möglichkeiten, die er absolut hat. Und sie zeigen auch, dass man sich ihm ganz anvertrauen kann, besonders auch dann, wenn nichts Sensationelles, wenn nichts Großartiges irgendwie passiert. Jesus möchte, dass wir ihm ganz vertrauen, weil er die Macht hat dazu, alles zu ändern, vor allen Dingen den Alltag. Gott möchte Dinge in uns bewegen und dann erlebt man täglich das Wunder, dass man jemanden hat, dem man sich anvertrauen kann. Mit allen Nöten und allen Schwierigkeiten, mit allem Schönen und Guten. Weil Gott nämlich ein Leben für uns hat, das voll ist mit Energie und Kraft. Er hat ein Leben, er will nicht nur Notnagel sein, sondern er möchte Vertrauter sein. Jemanden, an den ich mich wenden kann, mit dem ich reden kann. Leben ist nicht ein Wunder nach dem anderen. Leben ist nicht, alles läuft glatt. Leben mit Gott heißt, unbedingtes Vertrauen in Gott zu haben, angenommen zu sein, mit Gott ein Gegenüber zu haben, mit dem ich mich verstehen kann. Und das ist das Leben, was Gott möchte. Er will echten Glauben. Das könnt ihr ausprobieren. Denn dieser Mann tut es auch. Und das ist der zweite Teil. Jesus ist nicht nur Notnagel, Jesus ist auch ein Gott, der treu ist. Jesus ist ein Gott, der treu ist. Und das sieht man im zweiten Teil. Jesus geht nämlich auf diese Bitte dieses Mannes ein. Er sagt, geh hin, dein Sohn lebt. Und damit ist alles gesagt. Jesus ist anscheinend in dieser Situation nicht gerade zum Plaudern aufgelegt. Der hat nichts anderes zu tun. Keine Mitleidsbekundung, kein Bibelvers, den man ihm noch irgendwie in die Hand geben kann. Gar nichts, irgendwie... ein Zeichen oder ein Beweis dafür, dass das genau stattfinden wird. Keine Plauderei, nichts. Jesus sagt nur diesen Satz. Und damit ist das Gespräch beendet. Der Mann hat nichts anderes in der Hand als dieses Wort von Jesus. Dein Sohn lebt. Und dann macht er sich auf den Weg nach Hause. Und dieser Weg nach Hause, der ist nicht 5 Minuten. Und ich glaube, der Mann wäre irrsinnig froh gewesen, hätte er ein Telefon gehabt, hätte er Internet gehabt oder sonst was. Nein, der musste 30 Kilometer zu Fuß zurücklegen. Und es war schon mitten am Tag. Kana und Kapernaum lagen ziemlich weit auseinander, so dass er noch übernachten musste. Der Typ, der hatte eine richtige Leidenszeit vor sich. Der hatte nur diesen Satz von Jesus und fängt an, nach Hause zu gehen und hat eigentlich nichts in der Hand. Ich möchte nicht wissen, wie dieser Typ gelitten hat. Immer diesen Zweifel, diesen Gedanken im Hinterkopf, was passiert zu Hause? Was passiert, wenn nicht das Gute kommt, sondern das Schlechte? Was passiert, wenn meine Diener kommen und nichts sagen? Ich weiß nicht, ob ihr so eine Situation schon mal in eurem Leben erlebt habt. Ich war einmal in so einer Situation, dass ein Mitarbeiter von mir, ein Freund von mir, ins Krankenhaus eingeliefert wurde nach einem schweren Unfall. Und dann sitzt man dort in diesem Vorraum und wartet, während da drin irgendetwas passiert. Und da werden Minuten zu Stunden und Stunden werden zu Tage, weil man den Eindruck hat, man kann diese Spannung nicht mehr aushalten. Das dauert hier mir viel zu lange. Und auf einmal werden die besten Vermutungen, die werden zu Zweifeln. Die bewegen mich. Und so ähnlich muss es genau diesem Mann gegangen sein. Und irgendwann, am nächsten Tag, kommt er endlich nach Hause. Er begegnet seinen Dienern und die rufen ihm schon zu, ja, dein Sohn lebt. Und er erkundigt sich ganz genau nach dem Zeitpunkt, und eigentlich weiß er schon ganz genau, um 1 Uhr mittags, zu dem Zeitpunkt, wo Jesus ihm gesagt hat, dein Sohn lebt. Wenn Jesus etwas sagt, dann ist das schon geschehen. Dieser Mann bekam die Zusage von Jesus mit und der hatte den Mut, sich daran ganz extrem festzuhalten. Und das ist die Spannung, die wir in unserem Glauben manchmal aushalten müssen. Das ist die Spannung, in der wir leben. Auf der einen Seite haben wir Gottes Versprechen, Gottes Zusagen, an denen wir uns festhalten. Und auf der anderen Seite, da haben wir den Glauben, unseren Glauben, der manchmal eigentlich mehr Zweifel ist. Entscheidend ist, dass wir nicht bei diesem Zweifel bleiben, sondern dass wir uns festhalten an diesem Versprechen, das Gott uns gibt, weil Gott eben die Macht hat, alles zu tun. Und ich möchte euch bitten, die ihr jetzt den biblischen Unterrichtsabschluss habt, seid bereit, Gott wirklich beim Wort zu nehmen, seid bereit, an ihm festzuhalten. Sagt einfach, ich lasse nicht zu, dass irgendjemand diese Zusage Gottes mir irgendwie aus den Händen reißt. Ich gehe mit diesen Versprechen Gottes, gehe ich weiter. Und wenn ich nicht gehe, dann krieche ich auf allen Vieren, weil ich von Gott nämlich erwarte, dass er etwas tut, weil er es gesagt hat. Auch wenn mein Kopf manchmal eine ganz andere Richtung denkt. Haltet euch an diesen Dingen fest. Sagt, ich will sehen, was Gott tut, wohin er mich führt auf meinem Weg. Und er wird euch führen in eine neue, in eine intensive Erfahrung mit Gott. Und genauso hat das dieser Mann erlebt. Es kann sein, dass auf diesem Weg, wenn ihr den Zweifel da habt und das Versprechen da, dass es zu Ermüdungserscheinungen kommt. Zu Momenten, wo ihr keine Kraft mehr habt, wo ihr denkt, es geht nicht mehr. Gott, ich kann dir anscheinend nicht vertrauen. Du mutest mir zu viel zu. Gott verdammt uns nicht wegen diesen Gedanken. Vielmehr schaut er uns an und sagt, mein Wort, was ich dir gegeben habe, das gilt immer noch. Halte dich neu daran fest. Ein paar Beispiele. Es kann sein, dass ihr nicht gut klarkommt mit euren Mitschülern. Man versucht gut mit ihnen klarzukommen. Aber im Alltag, da erlebt man doch häufig ganz andere Dinge. Das wissen die Erwachsenen auch, vielleicht am Arbeitsplatz. Man steht am Rand, fühlt sich einfach rumgeschubst. Und dann liest man Verse aus der Bibel, aus der Bergpredigt. Und da steht, man soll sich freuen, wenn man sich um Frieden und Freundlichkeit bemüht, weil Gott das segnet. Aber man erlebt genau das nicht. Man erlebt genau das nicht, man erlebt genau das Gegenteil. Man erlebt Ablehnung. dann nehmt diese Herausforderung an. Nehmt Gott beim Wort und sagt, ich nehme diesen Vers und gehe da durch. Ich halte mich daran fest. Denn ihr werdet erleben, dass Gott bei euch ist. Ein Freund von mir, der hatte eine extrem schwierige Situation in seiner Familie, vor allen Dingen mit seinem Vater. Der trank einfach zu viel Alkohol. Und regelmäßig gab es in seiner Familie Streit, speziell zu diesem Thema. Man sah richtig, wie dieser Mann sich zugrunde richtet. Und mein Freund, der hat immer wieder gebetet dafür und er hat sich immer wieder daran festgehalten, dass er sagte, Gott, ich bitte dich ständig um meinen Vater und nichts passiert. Im Gegenteil, es geht bergab. Und das ging nicht nur ein paar Stunden so, nicht nur ein paar Tage, ein paar Wochen. Es ging jahrelang so. Und natürlich gab es auch bei ihm Ermüdungserscheinungen, wo er sagte, Mensch, das hat hier keinen Zweck mehr. Und was sagt Gott? Der sagte zu ihm, halt dich daran fest. Ich bin bei dir. Und interessanterweise hat er genau das erlebt. Nicht so, wie er sich's vorgestellt hat. Aber die Familie fand Frieden auf dem Sterbebett des Vaters, der sich selber zugrunde gerichtet hatte. Gott will, dass wir uns an ihm festkrallen, an seinem Wort festkrallen. Dann nämlich holen wir den Himmel auf die Erde, wenn wir diesen Weg gehen. Diesen Jesus, den können wir vertrauen, weil er nämlich treu ist, weil er Gott ist. Dieser Mann hat das erlebt. Und er und seine ganze Familie, sein ganzer Haushalt steht da, also seine Diener, die waren so beeindruckt von dieser Situation, dass sie gesagt haben, an diesem Gott wollen wir unser Leben komplett ausrichten, denn da meint es jemand gut mit mir. Dieser Glaube ist nicht nur ein Glaube an irgendeinen Wundergott. Es ist nicht nur jemand als letzten Ausweg. Dieser Glaube vertraut Gott alles an, weil er erfährt, dass Gott durch Schwierigkeiten helfen wird. Und Gott tut es. Kann man Gott grenzenlos vertrauen? Ja, man kann Gott grenzenlos vertrauen. Und das ist ein Abenteuer. Und manchmal weht euch vielleicht der Wind so richtig ins Gesicht. Das kann sein. Aber Gottes Zusage steht immer vor euch da. Ich bin bei dir, alle Tage. Ich wünsche euch aus dem biblischen Unterricht vor allem, dass ihr in 10 Jahren genau das berichten könnt. Dass ihr sagen könnt, ja, ich habe das geglaubt. Ich habe mich Jesus anvertraut und ich habe erlebt, dass Gott mit mir diesen Weg geht. Das wünsche ich euch. Amen.
genau das, was wir in der Predigt gehört haben, will ich jetzt auch ausprobieren. Ich bitte Sie, für das Vaterunser aufzustehen und für das kommende Lied auch gleich stehen zu bleiben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Wir möchten jetzt diejenigen nach vorne bitten von euch, die 2 Jahre diesen biblischen Unterricht besucht haben. Kommt bitte nach vorne. Und wir haben für jeden von euch einen Vers, den wir euch mitgeben möchten. Wir haben für euch nicht nur einen Vers, den wir euch mitgeben möchten, sondern wir haben auch ein kleines Geschenk. Und ich würde dich, Niklas, bitten, dass du kurz nach vorne kommst. Steh doch einfach mal auf, genau. Niklas, ich habe für dich den Vers rausgesucht aus Johannes 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, was immer ihr ihn in meinem Namen bittet. Herzlichen Glückwunsch. Als nächstes würde ich gerne Marieke nach vorne bitten. Marieke, auch für dich ein Vers, aber aus Epheser 4, Vers 15. Dort schreibt Paulus: Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes ist, der Gemeinde. Christus.
Almut, kommst du bitte nach vorn? Auch ich habe für dich einen Vers ausgesucht, und zwar aus dem zweiten Brief des Paulus an Timotheus, einem ganz jungen Mitarbeiter. Und Paulus schreibt: Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ja, das wünschen wir dir und auch für dich die Karte und ein Geschenkchen. Hallo, auch für dich ein Vers, und zwar ein Vers aus Psalm 73. Musst du mal durchlesen, den ganzen Psalm. Ein sehr spannender Psalm, wo es darum geht, dass das Leben nicht immer nur rosarot und einfach ist, sondern ja, dass man als Christ oder als Jude damals auch manchmal mit Gott hadert und auch zweifelt, aber doch zum Gottvertrauen durchdringt. Ja, ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Ich will weiter sagen, was du getan hast. Hanno, auch dir herzlichen Glückwunsch und eine Karte und ein Geschenk.
Niamin. Benjamin Wallenwein, wie schön, dass wir dich verabschieden können heute. Nein. Schön, dass er da war. Benjamin, wir haben einen schönen Vers für dich rausgesucht. Josua, und ich hoffe und wünsche dir, dass er dein Leben bei dir bleibt. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Damit alles Gute für dich und allen Segen. Laurenz Overbeck, wir haben auch einen schönen Vers für dich. Aus Sprüche 3, Verse 5 und 6. Vertraue aus ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Auch für dich alles Gute, Segen für dich. Herzlichen Glückwunsch.
Natassa, komm doch mal zu mir. Ja, wir freuen uns, dass du die 2 Jahre mitgemacht hast. Wir hoffen, das hat dir Spaß und auch Lust gemacht, dich weiter zu beschäftigen mit Gottes Wort, mit dem Glauben. Und dass sich das lohnt, sagt auch der Vers für dich aus Johannes 8. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Saskia. bist ja so ein Urgestein der Gemeinde und warst ja sozusagen schon vor deiner Geburt regelmäßig im Gottesdienst und hast das auch mit Jesus so ganz festgemacht in deiner Taufe vor ein paar Monaten. Der Vers für dich: Gott hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Das wünschen wir dir.
So, Till, da bleibst du noch über. Ja, Till, du bist einen tollen Weg gegangen. Ich weiß noch, wie du kleiner warst. Und heute Morgen hat er sich selber schier nicht mehr wiedererkannt im Anzug. Das ist toll, dass du so einen Weg gehst. Und passend zum Weg, den du gehst, haben wir dir einen Vers ausgesucht aus Psalm 143, Vers 10. Lehre mich, deinen Willen zu tun, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf sicherem Weg. Das wünsche ich dir, dass du diesen Weg mit Gott sicher weitergehen kannst. Wir haben eine besondere Situation hier im biblischen Unterricht, besonders bei denjenigen, die Abschluss haben. Denn nicht alle kommen aus der FEG Heidelberg. Wir haben auch drei eigentlich, die Taskia fehlt leider und wir möchten Sie ganz herzlich grüßen, wenn Sie diesen eine DVD vom Gottesdienst sieht. Schön, dass du dabei warst, Taskia, wir denken sehr an dich und du fehlst uns hier. Die Taskia ist neben Almut und der Marike und dem Till aus Waldorf-Wiesloch noch dabei. Und aus der Gemeinde von Waldorf-Wiesloch ist Michael Decker, einer der Ältesten, da. Und der möchte euch noch ein paar Worte mitgeben. Bitte schön, Michael.
Danke, Matthias. Als ich vorgestern gefragt worden bin, ob ich hier ein Grußwort sagen könnte, habe ich gedacht, Grußwort, das sind doch diese länglichen Reden, von denen jeder hofft, dass sie möglichst schnell zu Ende sind. Ich werde es also kurz machen. Zuerst mal herzliche Grüße von Wiesloch, eurer 3 Jahre alten Tochter. Es geht uns gut, wir gedeihen, wir wachsen, wobei ich glaube, heute sind fast alle hier, wahrscheinlich ist gar keiner Wiesloch mehr beim Gottesdienst. Aber das ist ja auch schön, dass wir zusammen dieses Fest feiern, weil zusammen auch die Buddler diesen Abschluss gemacht haben. Und mein zweiter Punkt ist, euch herzlich Danke zu sagen, dass das möglich war, dass unsere Jugendlichen bei euch hier mitmachen konnten im biblischen Unterricht, dass wir das nicht alleine stemmen mussten, auch wenn das für euch ja zum Teil ein bisschen blöd war, weil ihr irgendwie so in 2 Gemeinden ein bisschen zwischen den Stühlen gesessen seid. Hier Bud, dort Gottesdienst, Familie dort, Freunde hier zum Teil. War nicht ganz leicht, aber ich finde es toll, dass ihr es so gemacht habt und dran geblieben seid. Und das ist auch mein dritter Punkt, dass ich euch wünsche, dass ihr dranbleibt. Dranbleibt am Vertrauen, von dem ihr heute gesprochen habt. Dranbleibt an der Beziehung zu Jesus. Und dranbleibt auch an Gemeinde, dass ihr die Möglichkeiten, die die Gemeinde anbietet, nutzt, euch zu treffen, euch auszutauschen, über Glauben zu reden, über kritische Dinge zu reden und Spaß miteinander zu haben. Ich weiß noch, wie es bei mir war, da ging es nach der Konfirmation, so war das bei mir damals, erst richtig los mit Gemeindeleben und dann ging so richtig die Post ab, Pfefferscharfe zu sagen, Till. Gottes Segen euch.
Dankeschön. Wir möchten euch nicht nur einen Vers mitgeben und ein Geschenk, sondern wir möchten euch eigentlich noch mehr mitgeben, nämlich ein Gebet. Und ihr habt euch Leute gewünscht, die für euch beten. Und ich würde ihr bitten, dass diese nach vorne kommen und jetzt für die Abschlussleute beten. Und die Gemeinde bitten, dazu aufzustehen, soweit es möglich ist. Wir beginnen hier auf der von mir aus rechten Seite und ich würde bitten, zu beten.
Herr, ich danke dir für die Almut, dass du sie begleitet hast auf ihrem Weg bis hierher, dass du immer bei ihr bist, auch wenn sie Almut nicht immer gespürt hat vielleicht. Ich bitte dich, dass du diesen Samen, der in ihrem Herzen ist, dass du ihn wachsen lässt, dass die Almut im Glauben weiter wachsen darf, dass du sie in ihre Berufung führst, dass du ihre Gaben offenbar werden lässt. Ich bitte dich, dass du ihr immer Menschen zur Seite stellst, die ihr in allen Zeiten helfen und wenn sie schwankt oder wankt oder im Vertrauen nachlässt, dass du immer ihre Hand hältst und sie zu deinem Herzen ziehst. In Jesu Namen segne ich dich, Almut, für deinen weiteren Weg. Amen.
Natascha, der himmlische Vater möchte dich segnen und dich begleiten. Er sieht dich mit seinen Augen an und er weiß, wie es in dir aussieht, was du für Pläne und Ziele hast. Und er weiß, dass wenn du ihm vertraust, dass alles gelingen kann und dass es wohl gelingt, der Weg. Ja, Herr Jesus, du kennst ihre Talente, ihre Fähigkeiten, ihre Gaben. Du hast sie ausgerüstet und Anfänge sind gemacht und du möchtest, dass das noch mehr zu deiner Ehre eingesetzt wird. Danke, Herr, dass sie dir vertrauen darf und dass du ihr liebe Eltern zur Seite gestellt hast und liebe Verwandte, die ihr auch auf diesem Wege immer wieder helfen und raten können. Danke, Herr, dass sie diese Putzzeit durchlaufen hat und ja, dass sie sicher sehr, sehr viel gelernt hat von dir und wie es ein Leben, dass sich ein Leben mit dir lohnt. Das kann ich selber aus eigener Erfahrung sagen. Danke, Herr. Lass sie auch immer wieder dich im Gebet suchen, denn du bist wirklich da zu jeder Tages- und Nachtzeit. Dir dürfen wir vertrauen, so wie wir es auch in der Botschaft gehört haben. Unendlich vertrauen, auf dein Wort hin wollen wir gehen. Danke, Herr, dass du da bist, dass du ein großer, wunderbarer Gott bist. Und ja, Herr, wir möchten jetzt auch noch einmal darum bitten, segne Natascha, führe und leite du sie und sei ihr einfach jeden Tag, jeden Augenblick nahe. Amen.
Herr, ich danke dir für Marieke, die du uns anvertraut hast. Danke für die quirlige Fröhlichkeit, die sie an den Tag legen kann. Aber auch ihre Fähigkeit, sich ineinander hineinzufühlen, mitzuleiden und mitzulachen. Herr, danke, dass du Marieke in ihrem holprigen Start ins Leben beigestanden hast. Für Stefan und Veneta danke ich dir. Herr, und danke, dass sie nun ihren Lebensweg mit dir gehen möchte. Ich bitte dich um Menschen, die ihr helfen und die ihr gut tun. Auch, dass Marieke die Talente, die du ihr gegeben hast, nutzt, um anderen gut zu tun. Herr, ich bitte dich, ummantle sie mit deinem Schutz, stärke sie durch deinen Geist und bitte, Herr, halte für ihr Leben deine Hand segnet über sie. Amen.
Lieber Vater, schon im Mutterleib hast du deine schützende und segnende Hand über Till gehalten. In der Taufe hast du ihm dein Ja zugesprochen und ihn zu deinem Kind gemacht. Danke, Vater, dass er sich auf all deine Versprechen und Zusagen immer verlassen kann. Ich möchte dir auch danken, dass Till so wohlbehütet aufwachsen durfte, dass er immer liebe Menschen an seiner Seite hatte, die für ihn da waren und ihn begleiteten. Danke auch für all das, was er in den Jahren über dich erfahren und lernen durfte, gerade auch im biblischen Unterricht. Und danke auch für all die Gemeinschaft, die er dort erlebt hat. Ich bitte dich, Vater, begleite du Till auch weiterhin auf seinem Weg. Lass ihn im Glauben wachsen und lass ihn spüren, dass du ihm immer nahe bist. Hilf ihm, immer wieder Ja zu einem Leben mit dir zu sagen und nach deinem Willen zu fragen. Und schenke du ihm auch weiterhin liebe Menschen an seiner Seite, die ihn begleiten. Du segnest ihn, Vater. Lass Till auch ein Segen für andere sein. Amen.
God, our Father and Creator of all that is good, including Hanno Henninghausen, your prophet Isaiah prayed to you, O Lord, be gracious to us. We long for you. Be our strength every morning be our salvation in time of distress. O Lord, I pray for Hanno that you would be his strength and his salvation. Be his source, his teacher, his guide throughout his life. Fill him with your hope, your faith, and your love. Guide his loving family to continue to support him, love him, teach him, and guide him in your righteous path. Guide your church, Lord, to continue to pray for him and build him up into the man of God who will fulfill the purposes for which you created him. God bless Hanno. In Jesus' name, amen.
Herr, ich möchte dich um deinen Segen bitten für Niklas, dass er das, was er in den letzten 2 Jahren gelernt hat im biblischen Unterricht, in seinem Leben anwenden kann, dass er einen Unterschied machen kann, dass er das, was er gehört hat, dass es in ihm wirkt, dass er rausgeht in Familie, Sportverein, Schule und dort einen Unterschied machen kann, Herr, durch dich. Ich danke dir für seine Familie, die ihn immer unterstützt, und ich bitte dich, segne ihn, damit er in seinem Umfeld durch dich einen Unterschied machen kann. Schenk ihm offene Ohren, damit er weiterhin hört, was in den Predigten im Gottesdienst gesagt wird. Schenk ihm ein offenes Herz, damit er das annimmt, Herr. Du liebst ihn und ich bitte dich, dass er die Liebe weitergeben kann. Amen.
Herr, ich danke dir für den Laurenz, dass du ihn so wunderbar gemacht hast, dass du ihn ausgestattet hast mit so vielen Gaben, Talenten, Herr. Ich danke dir auch dafür, dass er in so jungen Jahren dich hat kennenlernen dürfen. Und dass sein Herz ja zu dir gesagt hat und ja, dass du mit ihm in seinem Leben was vorhast. Herr, segne du seinen Weg, sei du bei ihm, gib ihm die Kraft, das zu machen, was du ihm, von ihm willst. Ne? Herr, segne du ihn und sei du immer bei ihm. Und zeig ihm immer, dass du deine schützende Hand in Liebe über ihm hältst. Amen.
Herr, vielen Dank, dass du uns Benjamin geschenkt hast. Mit seiner freudigen Art bringt er uns immer zum Lachen. Ich danke dir, dass er unter uns sein darf. Begleite du ihn auf seinem weiteren Lebensweg. Sei du mit ihm. Lass ihn deine Liebe spüren, auch wenn es mal holprig werden sollte. Ich danke dir. Der Herr segne dich. Amen.
Lieber Gott, die ersten Schritte hat Saskia getan. Sie hat dich kennengelernt. Und jetzt steht sie hier und möchte sich für ihren Lebensweg segnen lassen. Darum bitten wir dich um deinen Segen. Begleite und schütze sie bei ihren Schritten auf dieser Welt oder anders gesagt in dieser Welt. Wir bitten dich für gesegnete und tolle Freunde in Saskias Leben, die sie ihr Leben lang begleiten werden und in deinem Sinne für sie da sind, um gemeinsam zu lachen, zu weinen, Visionen zu haben, Träume zu haben und ab und zu innig in die Arme zu nehmen. Gütiger Gott, bei jedem Schritt, den Saskia tun wird und bei jeder Begegnung, die ihr widerfahren wird, hinterlässt sie Spuren. Wir bitten dich um deinen Segen und für Verletzungen, die wir als Menschen immer wieder anderen zufügen oder uns zugefügt wird, bitten wir dich, dass Saskia immer wieder vergeben wird und sie Vergebung erhält. Gütiger Gott, bitte schenke ihr das Geschick, Spuren der Freude, der Hoffnung, der Zuversicht, der Gerechtigkeit, des Friedens und der Liebe zu hinterlassen. Offenbare ihr ihre Berufung hier auf dieser Erde, damit sie ein erfülltes Leben hat. Ein letztes noch, großer, gütiger Gott. Solltest du irgendwelche anderen Pläne für Saskia haben, als die, um die wir dich bitten, so möchten wir, dass dein Wille geschehe. Nun bitten wir dich, Herr, um deinen Segen. Herr, sei vor Saskia und leite sie. Sei neben ihr als guter Freund. Sei unter ihr und trage sie. Sei über ihr und segne sie. In Jesu Namen. Amen.
Guter Vater, ich danke dir dafür, dass wir hier diese Teenies vor uns stehen haben. Und wir möchten dich auch noch um Saskia bitten, dass du sie segnest dort, wo sie steht. Herr, du hast einen wunderbaren Menschen mit ihr geschaffen, der die tolle Begabung hat, fröhlich ist und sich sehr gerne einsetzt, die einfach ein wichtiger Teil auch in unserer Gruppe geworden ist. Und ich möchte dich bitten, dass du sie ganz besonders segnest, jetzt wo sie zu Hause ist. Sei du ihr nahe, gerade heute Morgen. Danke für jeden Einzelnen, der hier steht und dem wir dir einfach vor die Füße legen dürfen. Danke, dass du mitgehst, den Weg, den du für jeden Einzelnen vorhast, dass keiner hier alleine ist. So möchten wir dich bitten um deinen Segen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ihr könnt euch setzen.